ARD. Achtung, jetzt keinen Schreck bekommen. Wenn ihr das hört, dann ist entweder Sonnabend um 12 und es ist ein Testlauf oder viele Ehrenamtler lassen alles stehen und liegen. Das ist natürlich eine Feuerwehrsirene, wie ihr gerade gehört habt. Wenn die heult, dann ist klar, Menschen brauchen Hilfe. Es brennt oder es gibt irgendeinen anderen Notfall. Und nicht nur jeder, der schon mal wegen eines Feuers den Notruf gewählt hat, weiß, wie wichtig die Feuerwehren sind. Denn im schlimmsten Fall retten sie Leben. Was aber, wenn die Sirene heult und keiner kommt? Weil in der Nähe keine Feuerwehr einsatzbereit ist. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur 6 Städte mit einer Berufsfeuerwehr. Das sind Rostock, Stralsund, Wismar, Neubrandenburg, Greifswald und Schwerin. Der Rest des Landes wird durch die, Achtung, eine wahnsinnig hohe Zahl, 941 freiwilligen Feuerwehren abgedeckt. Eine Handvoll Werksfeuerwehren gibt es auch noch, aber die sollen heute nicht Thema sein. In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder darüber berichtet, dass freiwillige Feuerwehren bei uns im Land kurz davor stehen, sich von der Einsatzbereitschaft abzumelden, wie es heißt, also nicht mehr ausrücken zu können. Die Situation bei den freiwilligen Feuerwehren in unserem Land, das ist heute mein Thema. Und wie immer habe ich eine Kollegin, die zu dem Thema recherchiert hat. Und das ist heute Caroline Bayer aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo Caroline.
Hi.
Ich habe ja gerade schon gesagt, Caroline, 6 Berufsfeuerwehren stehen knapp 950 freiwilligen Feuerwehren gegenüber. Und um die Dimension und die Wichtigkeit der freiwilligen Feuerwehren nochmal klarzumachen, sag nochmal bitte, wie viele Berufsfeuerwehrmänner und Frauen gibt es, glaube ich, auch, gibt es und wie viele sind in der freiwilligen Feuerwehr?
In der Berufsfeuerwehr, das sind so um die 700 ungefähr und tatsächlich, denen steht eine richtig große Zahl an freiwilligen Feuerwehrleuten gegenüber, nämlich 26.000, also sogar mehr als 26.000.
Und das heißt ja auch nicht, dass es in den Städten, die mit Berufsfeuerwehr, da gibt es ja auch freiwillige Feuerwehren, ne? Die laufen ja auch parallel.
Genau.
Wahnsinnig hohe Zahl, ungefähr 700 und mehr als 26.000 freiwillige Feuerwehrleute. Und die sind ja nicht einfach nur irgendwelche Freizeitvereine, die mal so ein bisschen vor sich hin üben, sondern die haben es ja richtig drauf. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich musste einmal den Notruf wählen und das sind hochprofessionelle Leute dabei. Ne? Also du hast ganz viel recherchiert zu dem Thema, Caroline, hast ganz viele Beispiele im Gepäck. Ich gebe mal einen kurzen Ausblick darüber, was wir heute machen wollen. Wir sprechen heute über die Frage, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass manche Feuerwehren sagen, wir können nicht mehr, wir müssen uns abmelden. Ja, natürlich auch, wie man das vermeiden kann, ne? Und auch, was die Politik machen kann. Also vielleicht erklären wir erstmal das System. Wie ist dieses Konstrukt der freiwilligen Feuerwehren denn überhaupt entstanden?
Also eine der wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde, noch bevor es irgendwie darum geht, ob man irgendwie Kita-Plätze hat oder einen Supermarkt schafft, ist tatsächlich der Brandschutz. Das ist geregelt über das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Und dann in so kleineren Gemeinden, sag ich jetzt mal, da ist es üblich, eine freiwillige Feuerwehr aufzustellen. Und ich gucke jetzt mal ein bisschen in der Geschichte zurück. Und zwar hat sich das entwickelt seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Welche jetzt die älteste freiwillige Feuerwehr ist, darüber gibt es tatsächlich ein bisschen Streit. Da ist man sich nicht ganz so einig. Irgendwie gibt es mehrere, die sagen, sie sind die älteste. Aber im baden-württembergischen Karlsruhe, da wurde erst eine Pflichtfeuerwehr einberufen. Also da hat man gesagt, hier, ihr müsst das jetzt machen. Und die haben dann tatsächlich auch richtig geübt zusammen, wie man am besten einen Brand löscht. Und dann gab es einen Großbrand an einem Theater, den sie dann sehr taktisch gelöst haben. Und davon waren so viele Leute so begeistert, dass sie eben auch noch freiwillig in diese Feuerwehr eingetreten sind und sich ganz viele andere freiwillige Feuerwehren in Deutschland entwickelt und gegründet haben. Und erst 1938 gab es dann wirklich ein Gesetz für das gesamte Deutsche Reich, das die Gemeinden verpflichtet, entweder genügend Freiwillige zu finden, um eine Feuerwehr im Ort zu gründen, oder zu verpflichten, dass man die Bürger sagt quasi, ihr müsst jetzt hier Brände löschen.
Ja.
Und wie viele Kameraden in so eine Feuerwehr müssen, das ist tatsächlich auch heutzutage total unterschiedlich. Es hängt ein bisschen von der Größe natürlich des Ortes ab, aber auch von so Sachen wie, gibt es da irgendwie eine Industrieansiedlung oder sind da vielleicht auch Reetdachhäuser, also von den örtlichen Gegebenheiten. Und in Städten über 80.000 Einwohnern, da muss dann aber zumindest in MV gilt das so, eine Berufsfeuerwehr aufgestellt werden. Und diese Kameraden, die sind dann nicht freiwillig doll, also sicherlich auch freiwillig.
Haben sich ja für den Beruf entschieden.
Genau, aber die machen das wirklich beruflich. Mhm. Einige sind sogar auch verbeamtet und die Wache ist dann rund um die Uhr im Schichtdienst besetzt. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr, da sind sie eben wirklich ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Um die Probleme aufzuzeigen, müssen wir vielleicht erstmal erklären, wie das ganze System funktioniert. Du hast schon gesagt, es gibt Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren. Fangen wir mal beim, ich möchte nicht sagen Urschleim an, aber ein Notruf geht ein. Die Feuerwehren werden über die Leitstelle alarmiert. Was passiert dann? Was geht dann für eine Maschinerie los?
Ich habe mir das mal bei einer Freiwilligen Feuerwehr in Ziesendorf angeguckt. Das ist hier bei uns im Landkreis Rostock. Und da ist es auch relativ modern. Die haben dann einen Pieper. Mit denen werden sie alarmiert, dann kommen sie so schnell wie sie können zum Gerätehaus hin und dort gibt es einen Monitor, der hat dann verschiedene Farben und je nachdem, welche Farbe quasi, da steht dann zum Beispiel bei grün 7 und dann weiß derjenige, der als erstes da ist, ah okay, hier 7 kommen sofort und bei der nächsten Farbe, das ist dann, glaube ich, war es orange, da steht dann 5 und die nächsten 5, die kommen nach 10 Minuten und da steht dann aber auch, wer im Urlaub ist und wer gar nicht kommen kann.
Und das kann man, also das sehen die dann auf dem Handy und geben dann praktisch ein, ich bin unterwegs.
Genau, die haben so eine App, da können sie das dann Bescheid geben an ihren Wehrführer, wie weit sie vom Gerätehaus weg sind.
Okay.
Genau, dann ziehen sie sich an, die sogenannte PSA, das ist die persönliche Schutzausrüstung, gibt es auch verschiedene Formen von, also für Waldbrände oder eher was für auch Sommertage zum Beispiel. Genau, und dann, jetzt höre ich gerade die Sirene bei dir im Hintergrund.
Ja, die ist gerade nur das vorbeigefahren, in der Tat.
Genau, und dann geht es tatsächlich auch schon aufs Feuerwehrauto. Das erste, was dort in Ziesendorf rausfährt, das ist jetzt, Vorsicht, langes Wort, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.
Das gibt es auch nur in Deutschland, finde ich immer wieder faszinierend.
Okay. Ja, herrlich lange Wörter, ne?
Ja, das ist ein Feuerwehrauto, würde ich jetzt platt sagen. Ne?
Genau. Und das hat dann zum Beispiel nicht nur was zum Brändelöschen, sondern auch so Sachen für die technische Hilfeleistung. Das ist nämlich auch Aufgabe der Feuerwehr, also zum Beispiel, wenn es einen Unfall gibt, dass sie die verletzten Personen aus dem Auto schneiden können. Mhm. Genau, die fahren dann los und die nächsten, die hinterherkommen, die vielleicht auch 10 Minuten später am Gerätehaus sind, die fahren dann vielleicht mit dem MTW, das ist der Mannschaftstransportwagen, hinterher, damit die sich dann am Einsatzort zusammenfinden und dann möglichst schnell helfen können.
Okay, also wer da ist, rein ins Auto und los und der Rest fährt danach, ne?
Genau.
Das ist das Prinzip. Das heißt ja auch, ne? Also klar, wenn man jetzt, nehmen wir mal die Zahl 20. Es gibt 20 Menschen, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind in einem kleinen Ort. Das heißt ja aber nicht, dass die alle dann können.
Nee.
Ja? Du sagtest Urlaub oder was weiß ich, gerade auf der Arbeit und können einfach nicht los. Ne? Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ne? Das muss man immer wissen.
Genau. Also auf Arbeit, sie haben schon die Erlaubnis, auch wirklich loszufahren und von der Arbeit wegzufahren. Mhm. Sie bekommen dann, das ist gesetzlich geregelt, auch weiterhin Lohn. Das heißt, der Arbeitgeber kann sich diesen Ausfall quasi, diesen Verdienstausfall von der Gemeinde wieder zurückholen. Aber ich habe mich tatsächlich auch mit einem Feuerwehrmann während der Recherche unterhalten. Der arbeitet in einem sehr, sehr wichtigen Werk. Und er sagte, naja, ich überlege mir dann schon, wenn jetzt hier nur so ein Ast auf die Straße gefallen ist, den wir beseitigen müssen, ob ich dafür gerade meinen Arbeitsort verlasse, weil dann könnte dadurch für die Gemeinde ein sehr, sehr hoher finanzieller Schaden entstehen, weil sie ja so viel bezahlen müssen, dass die Maschine hier gerade nicht läuft. Also es ist schon sehr schwierig, da den Beruf und das Ehrenamt zu vereinbaren.
Du hast es gesagt, ne? Es ist ein Ehrenamt. Das heißt, vieles passiert dann ja auch natürlich in der Freizeit. Ne? Und es sind jetzt nicht nur die Einsätze, die ja nicht planbar sind, sondern die üben ja auch an den Wochenenden. Es gibt Lehrgänge, das Material muss gewartet werden und so weiter. Also da steckt wahnsinnig viel Zeit und Mühe drin. Aber nur so funktioniert's ja auch, das System. Ne?
Genau.
Bevor wir gleich nochmal drüber sprechen, wie die Freiwilligen Feuerwehren finanziert werden, habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wir, also der NDR, haben nämlich auch einen kompletten Feuerwehr-Podcast. Da geht es nur um Feuerwehr. Wenn ich das heute also nicht reicht, dann klickt mal in unsere Shownotes. Da findet ihr den Link zu Mein Einsatz, der NDR-Feuerwehr-Podcast. Da geht es um besondere Einsätze, was die Schwierigkeiten und Herausforderungen da sind. Zum Beispiel ging es da in einer der letzten Folgen um einen Unfall. Die Frau lag mit ihrem Auto auf dem Dach und du hast es gerade erwähnt, musste aus diesem Auto befreit werden. Also den Podcast Mein Einsatz, den findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt und den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Also wieder zurück zu unseren freiwilligen Feuerwehren. Das System haben wir jetzt verstanden und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Geld fließt. Klar, anders funktioniert es nicht. Wie finanzieren die sich denn überhaupt? Woher kommt das Geld?
Also den Großteil der finanziellen Last tragen die Gemeinden tatsächlich selbst, aber sie können sich ein bisschen Förderung holen, und zwar durch die sogenannte Feuerschutzsteuer. Das wird quasi als Prämie auf Feuerversicherungen erhoben. Das heißt, wenn du zum Beispiel für dein Haus jetzt eine Feuerversicherung abschließt, dann wird quasi von der Versicherung ein Teil davon als Feuerschutzsteuer abgeführt.
Die Versicherung gibt es an die Feuerwehren?
Genau, auf jeden Fall wird ein Teil davon genutzt, um freiwillige Feuerwehren zu finanzieren.
Ah, das habe ich noch nie gehört. Okay, spannend.
Genau, und dann gibt es natürlich noch Förderprogramme. Also das Land MV, das hatte jetzt zum Beispiel die letzten Jahre das Programm Zukunftsfähige Feuerwehr laufen.
Ja.
Da wurden 50 Millionen Euro für neue Löschfahrzeuge finanziert von der Landesregierung. Und du erinnerst dich bestimmt, ne, an diesen Waldbrand in Lübtheen 2019.
Ja, ja, klar. Ja, ja, ja.
Da waren ja 1200 Hektar Fläche, die da in Flammen standen. Das war ja auch ein wahnsinnig aufwendiger Löscheinsatz im Landkreis Ludwigslust-Parchim, vor allem, weil das ja auch ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist. Und daraufhin haben die dann gesagt von der Landesregierung, wir müssen unsere Feuerwehren mal ein bisschen modernisieren und haben insgesamt 310 neue Fahrzeuge angeschafft von diesen 50 Millionen. Und ansonsten kriegen die Wehrführer, also zum Beispiel jetzt in Ziesendorf der Wehrführer, mit dem ich mich da auch unterhalten habe, die kriegen auch immer eine kleine Aufwandsentschädigung pro Monat. Und das liegt dann je nachdem, welche Art von Feuerwehr das ist, da gibt es ja dann auch zum Beispiel auch noch den Kreiswehrführer oder so, zwischen 200 und 1200 Euro pro Monat. Und dann gibt es noch etwas, das können die Gemeinden freiwillig bezahlen, das ist das sogenannte Stiefelgeld.
Das Stiefelgeld, sag doch mal, also ich kenne das, aber sag doch mal einen Satz dazu.
Genau, das bedeutet quasi, also es ist historisch so gewachsen, sobald du in Stiefeln bist und zum Einsatz gehst, kriegst du eine kleine Entschädigung. Entweder kriegst du das pro Einsatz oder als Pauschale am Ende des Monats. Aber das wird tatsächlich nicht von allen Seiten positiv gesehen.
Warum nicht? So eigentlich immer, wenn man Geld bekommt, so eigentlich immer.
Ja, könnte man denken tatsächlich. Mir wurde gesagt, es könnte ein Grund für Streit und Konkurrenzkampf sein. Zum Beispiel, weil derjenige, der dann, weil er vielleicht einfach sehr nah an der Wehr wohnt oder im Homeoffice arbeitet, der kann ja wirklich dann zu jedem Einsatz mitfahren und kriegt dann eben sehr viel Stiefelgeld. Und dann könnte man jetzt ja sagen, ja gut, wer nicht so oft da ist, sollte natürlich auch nicht so viel bekommen.
Ja.
Aber dann wurde mir auch wieder gesagt, naja, es gibt auch ganz viel Arbeit, die man nicht sieht. Also es gibt ja dann auch Leute, die wirklich vielleicht nicht mit zum Einsatz fahren können, aber abends noch hingehen ins Gerätehaus und nochmal die Wagen putzen oder nochmal irgendwie die Räume durchgehen, die nach den Sicherheitsaspekten dort gucken und sich um andere Sachen kümmern. Und deswegen, ja, ist das vielleicht ein Punkt, der nicht von allen Seiten positiv gesehen wird und auch zu Konkurrenz führen könnte.
Okay, unter dem Aspekt ist es natürlich verständlich, klar. Okay, also so viel zur Theorie erstmal. Wir wissen, wie das System funktioniert und wir haben einen groben Überblick davon, was passiert, wenn ein Notruf eingeht. Jetzt schauen wir mal zur Praxis. Wenn ihr unser Programm verfolgt habt, also Nordmagazin, NDR1 Radio MV, NDR.de/MV und natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle, dann müsstet ihr immer wieder über Meldungen gestolpert sein, in denen es um Probleme bei den freiwilligen Feuerwehren geht. Große Diskussion, du hast das Beispiel schon gesagt, du warst da, gab es um die Wehr in Ziesendorf bei Rostock. Caroline, sag noch mal bitte, was ist denn da das Problem gewesen? Was ist genau passiert?
In Ziesendorf hat ein Streit zwischen den Feuerwehrleuten und dem Bürgermeister so weit geführt, dass sich 22 von 27 Kameraden vom Dienst abgemeldet haben und die Feuerwehr, die war dann wirklich einfach nicht mehr einsatzbereit. Und naja, also was genau wohl das Problem ist, ganz offen haben sie nicht drüber gesprochen, aber sie haben gesagt, es hat sich wohl über Jahre zugespitzt. Es gab bauliche Mängel am Gerätehaus. Sie haben sich nicht wertgeschätzt gefühlt durch die Gemeinde. Zum Beispiel haben sie eben auch kein Stiefelgeld bekommen. Oder es gab dann mal so einen Kreisausscheid, da haben die Jugendlichen wohl sehr gut abgeschnitten und sie hätten sich einfach auch gewünscht, dass die mal auch durch die Gemeinde ein bisschen Lob erfahren. Naja, und irgendwann waren die Kameraden einfach so sauer, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben und eben sich abgemeldet haben. Und dann kam der Kreiswehrführer aus dem Landkreis Rostock, Mike Tessin. Sie haben dann mit ihm und dem Bürgermeister und den Gemeindevertretern ein klärendes Gespräch geführt. Das hat dann 3 Stunden gedauert.
Gut.
Ja, es war ein sehr langer Abend für alle, glaube ich. Und dann haben sie danach entschieden, dass sie einen Ausschuss gründen, der sich wirklich nur mit den ganzen Feuerwehrthemen beschäftigt in Ziesendorf. Der besteht jetzt aus 2 Gemeindevertretern und 2 Feuerwehrleuten. Und der soll jetzt quasi Punkt für Punkt die Probleme angehen. Und ich habe jetzt ja auch nochmal während der Recherche hier für den Podcast nochmal nachgefragt und tatsächlich arbeitet dieser Ausschuss jetzt auch schon und die Parkplatzbeleuchtung, die wird jetzt gerade repariert. Da gab es nämlich auch einen Unfall, da war jemand gestürzt. Also es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Genau. Und ich habe dann Mike Tessin, den Kreiswehrführer, während der Recherche auch nochmal gefragt, weil ich gemerkt habe, irgendwie rumort es nicht nur in Ziesendorf. Wir haben auch von anderen Stress gehört, in Krakow am See oder in Neustrelitz. Genau. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, gab es schon immer solche Streitigkeiten oder ist das irgendwie neu?
Die Streitkultur ist größer geworden. Ich glaube, dass das mit der Vielfalt der Informationen zu tun hat. Jeder ist ungeduldig, wenn er eine Sachlage erläutert haben will, sie nicht ganz gleich sofort erläutert bekommt, sucht er sich seine Antwort selbst und dann geht man gleich auf Konfrontation. Und das ist eine Situation, die aber nicht nur bei der Feuerwehr derzeit da ist, sondern das spüren wir in allen Bereichen.
Also nochmal, 22 von 27 Kameraden melden sich ab, da bleiben 5. Das bedeutet im Zweifel, die können doch nicht mal ein Auto vollkriegen. Ne? Also genau. So viel nochmal zum Thema einsatzbereit oder eben nicht. Du hast ja mit vielen Feuerwehrleuten gesprochen in deiner Recherche. Was ist denn dein Eindruck, wie kann man denn sowas verhindern?
Ja, das ist natürlich auch schwierig, weil Mike Tessin ja auch ganz am Ende des Tons, den wir gerade gehört haben, gesagt hat, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Möglichkeit 1 ist natürlich erstmal ein klärendes Gespräch, so wie in Ziesendorf. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Feuerwehr am Ende des Abends, die haben ja dann auch wieder angerufen in der Einsatzleitstelle und gesagt, so, wir sind jetzt wieder einsatzbereit, wir kommen alle zurück in den Dienst. Mhm. Möglichkeit 2 wäre eben früher anzusetzen, also bevor es überhaupt so festgefahren ist, wie es das in Ziesendorf war. Das heißt, alle Beteiligten in einer Gemeinde, sowohl der Bürgermeister, die Gemeindevertreter und auch die Feuerwehrleute, die müssen lernen, die Meinungen der anderen zu akzeptieren. Und da haben mehrere auch im Gespräch den Vorschlag gemacht, vielleicht muss man wieder Schulungen machen für soziales Miteinander, für einen vernünftigen Umgang miteinander. Und eine dritte Möglichkeit, die auch vorgeschlagen wurde, vielleicht muss man auch in der Schule schon ansetzen, dass die Kinder lernen, wie man am besten miteinander diskutiert und streitet, so ein bisschen Mediationstraining. Das wünschen sich tatsächlich einige Kameraden, mit denen ich gesprochen habe, dass sowas einfach mehr Platz im Lehrplan einnimmt, damit wir alle vernünftig miteinander umgehen können.
Das wäre dann jetzt natürlich eine andere Ebene. Ne? Das wäre dann natürlich auf politischer Ebene. Zu sagen, okay, hier gibt es ein Problem, wir schreiten früher ein, das ist ja in der Tat in vielen Fällen hilfreich. Wir kommen gleich nochmal, wir waren ja schon in der Schule, wir kommen gleich nochmal zu Kindern bzw. zum Nachwuchs. Ich habe aber noch eine Frage jetzt zu Ziesendorf. Was wäre denn passiert, wenn dieses 3-Stunden-Gespräch nicht stattgefunden hätte, wenn es keine Einigung gegeben hätte, wenn die weiter gesagt hätten, wir kommen nicht. Es gibt 5 Leute, die könnten es machen, aber der Rest nicht. Was passiert dann in so einem Fall?
Also erstmal haben die Feuerwehren aus der Umgebung ausgeholfen, aber langfristig hätte die Gemeinde dann eine sogenannte Pflichtfeuerwehr aufstellen müssen. Das heißt, alle Dorfbewohner so zwischen 18 und 55 Jahren, die hätten dann verpflichtet werden können, ein Teil der Feuerwehr zu werden. Mhm. Das hat es wohl in MV schon mal gegeben, aber allerdings kannst du dir vorstellen, es ist ein bisschen schwierig, mit denjenigen, die das schon erlebt haben, in Kontakt zu kommen, weil da müssten sie ja zugeben, dass es bei ihnen Streitigkeiten gab, die sie nicht klären konnten. Aber mehrere Gesprächspartner haben mir auch gesagt, von der Pflichtfeuerwehr halten wir tatsächlich gar nicht so viel, weil dann müssen wir hier die Leute zwingen, einen Feuerwehrdienst abzuleisten, aber die haben vielleicht gar keine Lust, die sind vielleicht auch immer noch sauer, die sind gar nicht motiviert, also sie wünschen sich dann doch lieber, die Probleme vorher zu klären und eine Lösung zu finden.
Aber würden das im Zweifel dann auch Leute machen, die noch nie irgendwas mit der Feuerwehr zu tun hatten?
Ja, das könnte passieren. Ja, die müssten dann auch nochmal eine Schulung machen und das natürlich auch neu lernen.
Ja, dann ist es in der Tat einfacher, sich mal hinzusetzen. Ja. Mhm. Okay, also Thema Kinder und Jugendliche, da waren wir vorhin. Wie sieht's denn mit dem Nachwuchs aus? Kommen genug junge Leute? Ja. Kinder zu den Freiwilligen Feuerwehr? Also Kinder finden das ja immer wahnsinnig spannend. Ne?
Ja, das stimmt. Da kann ich dir auch gleich noch eine richtig süße Geschichte erzählen. Ja, tatsächlich, Nachwuchs, das läuft richtig gut. Vor 10 Jahren, da waren das noch so ungefähr 7.800 Mitglieder bei den Jugendfeuerwehren. Mhm. Und im Jahr 2024, das sind jetzt so die neuesten Zahlen, die ich gerade habe, waren es schon über 11.200.
Ach.
Ja, ne? Und das sind eben auch nicht nur Jungs, die da kommen, sondern auch Mädchen. Die haben da auch richtig Interesse dran. Also die Anzahl der Mädchen steigt fast im gleichen Maße wie die der Jungs. Ja, ich finde es auch richtig schön. Und bei der Feuerwehr in Ziesendorf, wo ich ja zu Gast war, die haben mir auch gesagt, die konnten gar nicht alle Kinder aufnehmen, weil sie eben nur 20 Spinde haben und jedes Kind auch dann eben vernünftig ausbilden wollen.
Klar. Also sehr lustig, ne? Oder schön, weil bei vielen Vereinen hört man ja, na, uns fehlt der Nachwuchs, ne?
Ja,
aber bei der Feuerwehr irgendwie nicht. Wie schaffen die das denn?
Ja, ich glaube, die locken einfach mit sehr interessanter Technik. Ist ja auch total spannend, so ein Feuerwehrauto. Ja,
absolut.
Und auch total coole Aufgaben, die man da machen kann, auch viel Verantwortung. Und wenn dann im Dorf auch nicht so viele andere Vereine sind, wie zum Beispiel, wenn die keinen Fußballverein oder sowas haben, dann hat die Feuerwehr natürlich auch wenig Konkurrenz, wo die Kinder sonst hingehen könnten. Und sie haben tatsächlich, glaube ich, auch einfach in den letzten Jahren gemerkt, sie müssen Werbung machen. Ich sehe auch, viele Feuerwehren haben jetzt auch Social-Media-Kanäle, um einfach auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, ich hatte ja noch ein niedliches Beispiel angekündigt.
Ja, los geht's, bin gespannt.
Und zwar in der Nähe von Rostock in Sarnitz, da gibt es die Löschzwerge. Ich finde, das ist total süß. Da sind Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, die lernen in der 7-Buche-Kita, wie man zum Beispiel einen Notruf absetzt und was eine Feuerwehr so macht. Also da versucht man ganz früh und ganz spielerisch schon das Interesse zu wecken.
Ja, ist und auch sehr nützlich, ne?
Ja, das, ne? Das finde ich auch. Und in Hohensprenz, da erzähle ich dir nachher noch ein bisschen mehr drüber, über die Feuerwehr. Da ist die Wache direkt neben der Kita, da war ich nämlich diese Woche auch.
Ah, das ist ja sensationell.
Genau, und dann haben wir da für den Podcast recherchiert, wir hatten auch noch Kameraleute mit dabei und dann standen die Kinder da am Zaun und haben geguckt und die Kameraden haben mir auch erzählt, das ist immer so, sobald das Tor aufgeht, stehen die da und gucken, also es ist total niedlich.
Das heißt, ein Problem, das es viele Jahre bei uns im Land gab, ne, der Nachwuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr, das gibt es jetzt nicht mehr, das ist so eine gute Nachricht, das ist doch schon mal schön.
Genau, stimmt, das, also Kinder und Jugendliche zu gewinnen, das funktioniert aktuell ziemlich gut. Aber es gibt ein anderes Problem.
Okay.
Und zwar die Lücke nach den sogenannten Babyboomern. Das ist ja so die Generation, die in der Nachkriegszeit bis so in die Mitte der 60er Jahre geboren wurde.
Die jetzt alle in Rente oder in die Ehrenmitgliedschaft oder wie das dann da heißt.
Genau, genau. Wechseln, und da hat der Kreiswehrführer aus dem Landkreis Rostock mir das, finde ich, auch nochmal sehr schön erklärt.
Die Boomerjahre kommen ja jetzt so langsam, dass sie in die Ehrenabteilung reinwandern. Und dann haben wir das Phänomen gehabt, Anfang der 90er Jahre, dass wir eine gesamte Altersgruppe nicht für die Feuerwehr begeistern konnten. Und diese Altersgruppe fehlt natürlich.
Ja, es gab nämlich einfach sehr wenig Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und wie ich ja schon gesagt hatte, früher hat die Feuerwehr einfach auch nicht mehr so viel, nicht so viel Werbung für sich gemacht. Und Mike Tessin vermutet sogar, dass diese Lücke einige Wehren in den kommenden Jahren zu Fall bringen kann. Also, dass die aktive Mitgliederzahl wieder sinken wird. Und jetzt hatte ich ja gerade gesagt, so, wir haben viel Nachwuchs, ne? Aber auch das ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme, weil davon wandern ja dann auch wieder welche ab, die dann irgendwie zum Studium wegziehen oder eine Ausbildung woanders anfangen. Also
muss man einfach dranbleiben, also kontinuierlich Jugendarbeit, weil die Jugendfeuerwehren, die, weiß ich nicht, korrigier mich, die sind ja nicht bei Einsätzen, ne?
Also nee, noch nicht. Also ich glaube, ab 16 darf man dann mit zum Einsatz fahren.
Okay. Und dann natürlich alles in der Hoffnung, dass ein paar zurückkehren oder vielleicht an ihrem neuen Arbeitsort dann irgendwie weitermachen.
Wenn das machen tatsächlich auch viele. Ja, das wurde mir auch gesagt. Die kommen zum Teil auch wieder zurück dann nach einigen Jahren oder machen dann den Dienst woanders weiter.
Okay, aber haben die Ideen, wie diese Personallücke irgendwie gestopft werden kann?
Ja, also es gibt eine Lösung, die auch jetzt schon im ländlichen Raum praktiziert wird. Das ist das sogenannte Rendezvous-Verfahren.
Aha, das habe ich noch nie gehört.
Klingt romantisch, ne?
Ist es vermutlich nicht in dem Zusammenhang. Sag mal, was ist das Rendezvous-Verfahren?
Genau, das bedeutet, wenn man schon weiß, dass dort einfach nicht so viele Feuerwehrleute vor Ort sind oder es gibt schon vorher irgendwelche Absprachen für bestimmte Fälle, das komme ich auch gleich nochmal zu. Da werden dann direkt 2 oder mehr Einheiten zu einem Einsatz alarmiert und die fahren dann getrennt hin zum Einsatzort und schließen sich vor Ort zu einer Einheit zusammen, damit sie eben einfach diese Mindestanzahl erreichen, um diesen Einsatz auch schaffen zu können.
Aus verschiedenen Orten also praktisch.
Genau, genau. Und in Ziesendorf im Landkreis Rostock, die Feuerwehr liegt zum Beispiel direkt an der A20. Mhm. Und wenn da Einsätze auf der Autobahn sind, da wird dann einfach mehr Personal benötigt und auch bestimmte technische Ausrüstung. Und da kommen dann zum Beispiel die Feuerwehr aus Schwan, Kritzmoor, Bad Doberan oder Papendorf dazu. Also das sind meistens 2 oder 3, die dann dahin kommen.
Okay. Wir haben ja gerade gesagt, oder du hast gerade gesagt, dass viele abwandern, Studium, Ausbildung, Jobs und so weiter. Das betrifft wahrscheinlich eher dann die kleineren Feuerwehren im ländlichen Raum als jetzt die in den Städten, ne?
Ja, die Städte sind natürlich attraktiv. Da gibt es ja dann so viele Arbeitsplätze und auch Ausbildung, Studienplätze. Der Kreiswehrführer Mike Tessin hatte im Landkreis Rostock auch konkret davon gesprochen, dass es so ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Also an der Küste, da sind dann so strukturstarke Orte wie Bad Doberan, Bentwisch, der ganze Speckgürtel rund um Rostock, Dummersdorf, da ist viel Arbeit, die Menschen anzieht, eben auch dort zu wohnen. Und je südlicher man denn kommt, desto weniger attraktive Arbeitsmöglichkeiten hat man dort und dann fehlt auch an einigen Orten passender Wohnraum.
In ländlich geprägteren Räumen haben wir mehr Schwierigkeiten, die aktiven Kameradenzahl zu halten, als in strukturstarken Räumen, wo kaum noch Leute wohnen im wehrfähigen Alter. Kommen auch kaum Leute in der Feuerwehr. Und das ist eine Sache, wo wir sicherlich zukünftig, noch nicht gleich, aber mittelfristig ein Problem kriegen, wo wir gucken müssen, wie wir Brandschutz dort in den Gemeinden sicherstellen.
Und ich habe mich auch bei anderen Kreiswehrführern in den anderen Landkreisen in MV noch mal ein bisschen umgehört und auch ähnliche Probleme von denen geschildert bekommen, zum Beispiel im Landkreis Vorpommern-Rügen. Da sagte mir jemand, dass es eher so das Thema Tourismus ist, weil dort viele Wohnungen an Touristen vermietet werden und nicht an Einheimische, und ja, weniger Einwohner bedeutet dann eben auch weniger mögliche Feuerwehrleute.
Klar, das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, die... Da sind wir auch wieder bei der Politik, mit deren Hilfe gelöst werden muss. Das betrifft ja viele Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Was wünschen sich die Kameraden denn da, mit denen du gesprochen hast, was würde ihnen denn helfen?
Also eine Idee, die tatsächlich auch schon praktiziert wird, ist die Doppelmitgliedschaft. Die ist auch in MV erlaubt. Das heißt, wenn man umzieht oder für längere Zeit an einem anderen Ort arbeitet, dann kann man seinen Dienst in der Feuerwehr eben auch dort ableisten. Und sobald man zurückkommt in seine Heimat, kann man unkompliziert einfach weitermachen. Eine andere Idee ist tatsächlich, dass man den Feuerwehrleuten Anstellungen im Ort anbietet, also zum Beispiel in der städtischen Verwaltung oder im Bauhof, um die Feuerwehrleute, die ja so wertvoll sind für die Gemeinden vor Ort, zu halten. Ich habe auch mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der auch bei der Stadt angestellt war. Allerdings lief es bei ihm aus persönlichen Gründen jetzt nicht so gut und er hat das Arbeitsverhältnis dann aufgelöst. Aber er sagt trotzdem, dass das eine gute Idee ist. Und ansonsten wünschen sie sich auch, dass es vielleicht Vergünstigungen gibt, die einfach sehr attraktiv sind, oder eine extra Betreuung auch für junge Familien, die bei der Feuerwehr sein wollen. Es gibt im niedersächsischen Bersenbrück ein sehr schönes Beispiel dafür, und zwar nennt sich das Alarm-Nannies.
Mhm. Klingt gut, ne? Die werden dann auch alarmiert und müssen ausrücken, oder was?
Ja, genau. Also wenn es einen Einsatz gibt, dann kommen eben nicht nur die Kameraden zum Gerätehaus, sondern auch, die bringen dann einfach ihre Kinder mit, und dann kommen auch noch andere Dorfbewohner, die dann auf die Kinder aufpassen können, die basteln, spielen, lesen.
Das ist ja eine süße Idee.
Ja, finde ich auch. Ist total niedlich. Und da haben die vorher eine App, da wird dann irgendwie reingeschrieben, wer gerade bereit ist. Und das ist eben besonders für solche Wehren attraktiv oder auch für Orte attraktiv, die vielleicht auch ein Neubaugebiet haben, wo ganz viele junge Familien hingezogen sind. In MV ist es mir jetzt tatsächlich noch nicht begegnet während der Recherche, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Vielleicht hört ihr der ein oder andere diesen Podcast und lässt sich inspirieren.
Genau. Aber ich kann dir noch von einem anderen positiven Beispiel erzählen. Ich hatte ja schon angesprochen, in Hohensprenz, im Landkreis Rostock, da stand die Feuerwehr tatsächlich so vor ungefähr 12 Jahren wirklich kurz vor der Auflösung. Mhm. Und mittlerweile haben die wieder richtig viele Mitglieder. Sie haben eine ganz junge Wehrführung und sogar bauen sie jetzt ein neues Gerätehaus.
Und wie haben die das gemacht?
Ja, also das Problem war, die hatten damals nur noch so 4 ältere Kameraden und 2 ganz junge mit wenig Erfahrung. Dann haben sie nicht so richtig einen passenden Wehrführer gefunden und alles war irgendwie nur so provisorisch. Und dann zog aber ein junger Mann aus Bentwisch, das liegt ja bei Rostock, nach Hohensprenz aufs Dorf. Und es stellte sich beim Fußball dann heraus, dass er mal ein Wehrführer war. Und dann hat er gesagt, ach Mensch, ihr habt hier keinen, dann mache ich das so. Also der war total engagiert und der hat dann eben dort Fußball gespielt und dann hat er da einfach richtig doll die Werbetrommel gerührt. Ja, und innerhalb von wenigen Wochen hat sich das ganz positiv verändert. Ich lasse mal den jetzigen Wehrführer, der hat das Amt erst seit einem Monat inne, das einmal ganz kurz erzählen, der erinnert sich da noch ganz gut dran.
Innerhalb von 2 Jahren sind 10 Kameraden neu mit eingetreten und jetzt sind wir gerade 16 aktive Kameraden. Also das ist wirklich, wir sind gerade wieder auf einem super Level von wirklich ganz kurz, also die Gespräche waren da, dass wir zumachen, weil wir halt auch die baulichen und damals auch noch technischen Mängel hatten. Ja, und jetzt stehen wir heute da. Sind eine sehr, sehr junge Wehrführung jetzt mittlerweile.
Das war jetzt Bastian Kempka, der eben jetzige Wehrführer. Und er hat eben gesagt, das hat eine Person den genau richtigen frischen Wind reingebracht, die richtige Erfahrung. Und das hat tatsächlich die Feuerwehr in Hohensprenz gerettet. Genau, und jetzt wurde auch 5 Jahre an einem neuen Gerätehaus geplant. Das ist jetzt auch endlich im Bau. Und er sagte auch, naja, das motiviert uns. Und wir hoffen natürlich auch dadurch auch nochmal neue Kameraden anzulocken.
Neue Technik funktioniert ja oft, meist bei männlichen Menschen. Okay. Ja, Caroline, jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Probleme gehört, die die Freiwilligen Feuerwehren haben. Aber wir brauchen sie ja dennoch. Vor diesem Spannungsfeld die Frage, ist das Konzept der Freiwilligen Feuerwehr vielleicht einfach nicht mehr so wahnsinnig zeitgemäß?
Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Es ist ja eigentlich ein System, was seit Jahrzehnten gut etabliert ist und ja auch funktioniert. Ne? Also wir haben es ja, gesehen, Kinder und Jugendliche kommen. Mhm. Das zeigt ja, die Leute wollen sich engagieren, auch an den Küsten und größeren Orten. Da kommen auch Mitglieder dazu. Klar, in den ländlichen Regionen ist es weiterhin schwierig. Es wäre natürlich eine Idee, dass man jetzt sagt, man stellt alle Feuerwehrleute in ganz Deutschland fest an oder verbeamtet sie sogar.
Würde wahrscheinlich aber zu teuer.
Genau, das sagt nämlich auch der Wehrführer aus Ziesendorf, Felix Fatteicher. Der ist ja selber freiwilliger und hauptberuflicher Feuerwehrmann.
Ich glaube, es ist schwierig, dieses System, was über wirklich Jahre gewachsen ist hier, über Jahrzehnte, von heute auf morgen irgendwie umzustellen, weil man auch einfach sagen muss, so ein Feuerwehrmann beruflich, in Deutschland meistens ja auch noch Beamter, ist super teuer.
Da muss ich nochmal nachhaken. Also der arbeitet wahrscheinlich in Rostock bei der Berufsfeuerwehr, ne? In Ziesendorf, das ist ja bei Rostock?
Nee, nicht ganz. Er arbeitet bei der Feuerwehr der Bundeswehr in Hohe Düne.
Ah, okay.
Aber das vorher war er tatsächlich bei der Berufsfeuerwehr in Rostock.
Okay, und in seiner Freizeit ist er auch noch freiwilliger Feuerwehrmann.
Ja,
Wahnsinn,
genau.
Okay.
Mhm. Also
Hut
der
ab.
Lebt das.
Okay. Ja, das hört sich so an.
Ja, aber wie du schon gerade bei ihm gehört hast, freiwillige Feuerwehren sind halt schlicht und einfach billiger.
Ja, klar.
Aber die Kameradinnen und Kameraden, die opfern halt einfach ihre Freizeit. Deswegen, also was sie sich wirklich am allermeisten wünschen, ist mehr Wertschätzung durch die Gemeinden. Sie wünschen sich, dass ihr Engagement, was sie alles in der Freizeit leisten, gesehen wird. Sie retten ja schließlich auch Menschenleben und natürlich auch gute Ausstattung. Und da wünschen sie sich auch einfach, dass das Land weiterhin mit solchen Förderprogrammen hilft und unterstützt. Und Feuerwehr ist ja auch nicht nur Brände löschen und Menschen aus dem Auto retten. Feuerwehr ist ja auch, also die gestalten ja die Gemeinde mit.
Total. Dorffeste, Tannenbaum verbrennen hatten wir ja gerade. Ne? Alles Mögliche machen, ja klar. Sind schon präsent auch im Dorfleben in vielen Dörfern. Ne?
Genau, ich habe da jetzt auch was ganz aktuell auf Social Media gesehen. Wir hatten es dann tatsächlich auch im Nordmagazin im Programm. Und zwar die Feuerwehr in Wittenbeck im Landkreis Rostock. Die hat eine Rodelbahn ausgeleuchtet, damit die Kinder abends dann auch noch länger rodeln können. Jetzt war ja so schön Schnee.
Gut. Und, und es wird so, das Problem hatten wir auch. Es wird so früh dunkel.
Ja, genau. Und dann haben sie einfach gesagt, wir müssen immer unsere Lichttechnik testen, dann machen wir das gleich mal hier und ihr könnt weiter rodeln.
Schöne Idee. Haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne?
Genau.
Konnten sie vielleicht noch ein paar Kinder irgendwie akquirieren.
Vielleicht war das direkt die Nachwuchsarbeit,
genau. Ja, was ich so ein bisschen mitnehme, Feuerwehr ist so ein Brennglas der Gesellschaft. Ne? Also viele Probleme, die es in allen Bereichen gibt. Ne? Also wir hatten jetzt mangelnden Wohnraum, wir hatten fehlende Streitkultur, wir hatten auch Wertschätzung, das Problem. Alles Mögliche spielt rein und sorgt auch bei der Feuerwehr für Probleme. Fehlende Anerkennung. Ganz weit oben. Ich habe es erwähnt, ich saß schon mal in einem brennenden Auto und habe mich gefreut, dass die Feuerwehr da war.
Ja.
Vielen Dank für deine Recherche, Caroline Bayer aus dem Ostseestudio in Rostock.
Danke dir.
Die Redaktion, die hatte Ramon Gerwin. Noch eine E-Mail-Adresse, die will ich euch auf den Weg geben, mvimfokus@ndr.de. Da könnt ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge loswerden und wir freuen uns immer über Post. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.